Aber das Lied beruhigt sich dann wieder. Nämlich in Vers 16 schreibt Habakuk, singt Habakuk, ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Bei der Stimme bebten meine Lippen. Morschheit drang in meine Gebeine. Und wo ich stand, da zitterte ich, der ich ruhen werde am Tag der Drangsal, wenn derjenige gegen das Volk herannaht, der es angreifen wird. Vers 18. Ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Herr, der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hindinnen gleich und lässt mich einherschreiten auf den Höhen. Also ganz entsetzt ist er und am Schluss kommt er richtig zur Ruhe und kann jubeln und danken. Ja, und jetzt wäre Zeit für Pause. Wir fahren jetzt weiter in Jesaja 63, Vers 7. Ich will der Gütigkeiten des Herrn gedenken, der Ruhmestaten des Herrn nach allem, was der Herr uns erwiesen hat, und der großen Güte gegen das Haus Israel, welche er ihnen erwiesen nach seinen Erbarmungen und nach der Menge seiner Gütigkeiten. Wir haben hier das Wort Gütigkeiten im hebräischen Text. Ist das hier wiederholt? Das Wort Chesed. Also zuerst das Wort Chesed. Ich will der Gütigkeiten des Herrn gedenken und aller Ruhmestaten. Und dann der großen Güte, dort ist ein anderes Wort. Aber das erste Wort ist Chesed. Und Chesed meint Gütigkeit ganz speziell im Blick auf Bundestreue. Loyalität gegenüber dem, was man abgemacht hat. Und so wird in der Bibel dieses Wort Chesed immer wieder gebraucht, speziell um zu zeigen, dass Gott seinen Versprechungen, Bundesversprechungen gegenüber treu ist. Und das ist jetzt hier Israel, das angesichts dieses Gerichtes über die Völker sagt, ich will eben der Gütigkeiten, der Bundestreue des Herrn gedenken. Wie Gott also sich an diese Versprechungen, die er schon Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, wie er diese Versprechen nie aufgegeben hat. Und das waren die Versprechen, erstens, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. 1. Mose 12. Und 1. Mose 12, ja. Und dann ist es auch das Versprechen, dass Israel zu einem Segen werden soll für alle Völker. Nämlich dadurch, dass der Messias aus Israel kommen sollte, um all die Menschen aus allen anderen Völkern zu retten, die zu Gott umkehren, ihre Schuld bekennen und den Retter, den Erlöser annehmen im Glauben. Und jetzt sehen wir, dass auch nach Jahrtausenden ist dieser Bund nicht aufgelöst worden. Ist immer noch gültig. Aber wir sehen, wie die Welt sich zum Beispiel ganz ausdrücklich heute gegen den Bund mit Abraham richtet. Es ist ja im Moment eine Riesendebatte im Gang wegen der Beschneidung. Und die ist letztlich nicht gegen den Islam gerichtet, sondern gegen das Judentum. Und zwar aus dem Grund, jetzt, nachdem all diese Dinge abgelaufen sind in Deutschland, wird ja eine Nationalrätin hier in der Schweiz, Jacqueline Fehr, so wie sie es gesagt hat, im Parlament einen Vorstoß einbringen, dass man die Kinder erst beschneiden darf, ab einem gewissen Alter, wo sie dann Ja oder Nein sagen können. Nun, im Islam spielt es keine Rolle, in welchem Alter man ein Kind beschneidet. Das kann 6-jährig sein, 4-jährig, kann 12-jährig sein. Aber im Judentum hat Gott bei Abraham in 1. Mose 17 festgelegt am 8. Tag nach der Geburt. Da darf man nicht warten, bis es irgendein bestimmtes Alter erreicht hat. Am 8. Tag nach der Geburt, das ist ja auch der Tag, wo die Prothrombinbildung im Blut am höchsten ist im ganzen Leben. Prothrombin ist wichtig, damit das Blut gerinnen kann und eine Wunde wieder verheilt wird. Also kurz nach der Geburt, wenn sich ein Baby verletzt, ist das lebensgefährlich. Aber das geht dann prozentual hinauf, so 30%, 40% und so weiter. Am 8. Tag erreicht es 110%. Und am 9. geht es wieder runter auf 100%. Beim gesunden Menschen bleibt es dann das ganze Leben lang so. Aber der höchste Punkt, der idealste Punkt für eine Beschneidung ist der 8. Tag nach der Geburt. So hat Gott das festgelegt und es ist so wichtig, der Jesus sagt das selber in Johannes 7, wenn dieser 8. Tag nach der Geburt auf einen Schabbat fällt, dann wird das Kind trotzdem auch am Schabbat beschnitten. Obwohl das ja Arbeit ist, wenn der Mohel operiert. Aber das Sabbatgebot steht unter dem Gebot der Beschneidung. Es ist so wichtig, dass es genau am 8. Tag geschieht. Und da sehen wir, diese Vorstöße sind Vorstöße, und da stehen ja auch ganz speziell Atheisten hinter dieser Kampagne. Zum Beispiel die Giordano Bruno Stiftung, eine bekannte atheistische Organisation, die gibt hier wirklich Stoßkraft, um gegen die Beschneidung vorzugehen. Das wird als archaisches, magisches Relikt aus der Bronzezeit, wird das von vielen Gegnern heute eben runtergemacht. Aber es ist das Zeichen dieses Bundes, den Gott mit Israel geschlossen hat, wo Gott versprochen hat, dieses Land Israel werde ich euch geben in Ewigkeit. Und obwohl das jüdische Volk das Land verloren hat, nachdem der Messias gekreuzigt worden war, ab dem Jahr 70 ist das jüdische Volk über die ganze Welt zerstreut worden. Aber Gott hat gesagt, ich bin meinem Versprechen treu und darum werde ich euch wieder sammeln, sogar im unreinen Zustand, Hesekiel 36, und euch in euer Land zurückbringen. Also was wir heute sehen, ist Gottes Bundestreue, Chesed von hier, Israel gegenüber, denn er hat versprochen, das Land Kanaan ihnen zu geben in Ewigkeit. Also ohne zeitliche Limite. Und jetzt sehen wir, dieser Kampf heute gegen die Beschneidung, das ist letztlich auch ein Kampf gegen Gottes Zusagen, dass dieses ganze Land Kanaan Israel gehört. Aber wir können nicht annehmen, dass diese Atheisten das wissen, das realisieren. Aber wir realisieren, welch ein Geist sie antreibt. Einer, der diesen Bund mit Abraham hasst, in dem, was er bedeutet für Israel, aber auch in dem, was er bedeutet für alle Völker der Welt. Nämlich Segen für alle aus allen Völkern, die den Erlöser annehmen. Und da sieht man übrigens auch sehr schön, dass die Erwählung Israels, das war nicht die Verwerfung der anderen Völker. Ich kenne jemanden, der wird so wütend, wenn man über Israel als auserwähltes Volk spricht. Aber dann habe ich feststellen dürfen, der wird so wütend, weil er es nicht verstanden hat. Der meint, wenn man sagt, Israel ist Gottes auserwähltes Volk, dann hat er die anderen Völker verworfen. Das ist eine falsche Logik. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist eine kalvinistische Logik. Es ist falsch. Gott hat Israel erwählt als sein Volk, aber um schließlich durch den Erlöser, der aus diesem auserwählten Volk kommen sollte, alle anderen Völker zu segnen. Aber natürlich nur die, die sich bekehren. Es gibt keine Allversöhnung. Aber es ist auch wunderbar, eben wie in diesem Bund auch der Heilsplan Gottes für alle Völker mit enthalten ist. Und wenn man das so vor Augen hat und dann hier liest, ich will der Chastei, der Gütigkeiten des Herrn gedenken, der Ruhmestaten des Herrn, nach allem, was der Herr uns erwiesen hat, dass er schließlich den Retter gesandt hat, der gekommen ist, um uns für unsere Sünden zu sterben, nach Jesaja 53, und der großen Güte gegen das Haus Israel, welche er ihnen erwiesen nach seinen Erbarmungen und nach der Menge seiner Gütigkeiten, dass er dieses Volk wieder sammelt und zurückführt, obwohl sie es gar nicht verdient haben. Niemand könnte sagen, Israel hat jetzt dieses Land wieder, weil es sich so gut benommen hat in der Geschichte. Kein Volk kann ja so etwas behaupten von sich. Aber auch Israel kann das nicht. Es ist allein die Güte Gottes, weil er sich an diese Versprechungen an Abraham, Isaak und Jakob hält. Und die sind durch Jahrtausende hindurch gültig. Wir denken, über alles Mögliche kann Gras wachsen. Aber über Gottes Verheißungen wächst nicht Gras. Die bleiben unbereubar, wie das auch Römer 11 sagt. Dass die Berufungen Gottes und die Römer 11, Vers 29 unbereubar sind. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Römer 11, 29. Gut, jetzt gehen wir weiter. Und er sprach, Sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht trügen werden. Und er wurde ihnen zum Heiland. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst. Und er hob sie empor und trug sie alle Tage von Alters. Sie aber sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen in einen Feind. Er selbst stritt gegen sie. Also hier wird gesprochen darüber, wie Gott treu ist und wie er sich Israel gegenüber treu erwiesen hat. Vers 9. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Und dieses Wort dürfen wir natürlich wieder direkt auch auf uns Gläubigen der Gemeinde übertragen. Das bedeutet also, wir dürfen wissen, in jede Not, in die wir hineinkommen, da fühlt der Herr so mit, wie wenn er selber auch in dieser Bedrängnis wäre. Das ist ein unfassliches Wort, was hier steht. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Dass der allmächtige, ewige Gott nicht einfach distanziert ist und erhaben über alle unsere kleinen und auch ganz großen Probleme. Nein, er fühlt mit, wie wenn er selber in der Bedrängnis wäre. Aber die Verse sagen, Israel war untreu, widerspenstig, ungehorsam und sie haben seinen Heiligen Geist betrübt. Jetzt sehen wir, woher das kommt, wenn in Epheser 4, Vers 30 der Apostel Paulus sagt, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Und jetzt wird plötzlich noch etwas klar. Hier wird im Alten Testament über den Heiligen Geist gesprochen. Aber der Heilige Geist kann betrübt werden. Wenn jemand denkt, ja, in 1. Mose 1, Vers 2 steht ja schon vom Heiligen Geist, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und da könnte man denken, ja, der Heilige Geist ist einfach so eine Umschreibung der Kraft Gottes. Aber wir wissen, eine Kraft, ob das jetzt Gravitationskraft ist, also die Schwerkraft, oder ob das elektrische Kraft ist oder was auch immer, das ist unpersönlich. Eine Kraft kann man nicht betrüben. Und hier wird gesagt, sie haben den Heiligen Geist betrübt. Und es ist tatsächlich so, wenn man im ganzen Alten Testament über den Heiligen Geist nachforscht, merkt man, das ist nicht einfach die Kraft Gottes, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Und dann haben wir hier noch etwas Interessantes gelesen. Vers 9. In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. Wer ist dieser Engel seines Angesichts, durch den Gott sich offenbart, durch den Gott sich gewissermaßen sehen lässt, sein Gesicht sehen lässt? Das ist diese geheimnisvolle Person im Alten Testament, die immer wieder vorkommt und hebräisch genannt wird Malach Adonai, der Engel oder der Gesandte des Herrn. Malach ist nicht speziell das Wort für das, was wir Engel bezeichnen, Geistwesen, sondern Malach wird auch gebraucht für Abgesandte eines Königs, 2. Könige 1. Malach ist einfach jemand, der geschickt ist, gesandt ist von jemandem. Also der Malach Adonai ist geschickt von Yahweh, das heißt dem ewigen Gott, von dem Ewigseienden. Aber zum ersten Mal kommt er so mit diesem Namen vor in 1. Mose 16 und da sieht ihn Hagar. Aber dann wird plötzlich, schlagen wir das mal auf, um das wirklich deutlich zu sehen, da wird der Gesandte des Herrn, wird plötzlich der Herr, hebräisch Yahweh, genannt. Das ist so interessant. 1. Mose 16, Vers 7. Hagar war eben geflohen in die Wüste. Und der Engel des Herrn, oder einfach der Gesandte des Herrn, Malach Adonai, fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. An der Quelle auf dem Weg nach Sur. Und wichtig, man kann also nicht übersetzen, ein Engel des Herrn. Sondern Malach Adonai ist klar der Engel des Herrn. So nach hebräischer Grammatik. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe hinweg von meiner Herrin Sarai. Und der Malach Adonai sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Malach Adonai sprach zu ihr, ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Und der Malach Adonai sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn Adonai, also das ist immer für Yahweh, der Ewigseiende, denn Adonai hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildesel von Mensch sein, seine Hand wird gegen alle und die Hand aller gegen ihn sein. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Da nannte sie Adonai, der zu ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er sich hat schauen lassen? Merken wir, wird immer klar gesagt, es ist der Malach Adonai, der spricht mit ihr. Und dann wird in Vers 13 gesagt, dass das Adonai war, der mit ihr sprach. Plötzlich wird der Gesandte des Herrn, wird der Herr, der Ewige genannt. Und das hat man im Judentum schon längst auch entdeckt, auch im antiken Judentum, dass da mehr als eine Person vorhanden ist. Und in der alten rabbinischen Literatur gibt es Stellen, wo zum Beispiel gefragt wird im Buch Zohar, wie denn das geht, dass diese drei eins sein können. Avinu Shebashamayim, der Vater im Himmel, und dann eben diese zweite Person, die dann auch genannt wird in der rabbinischen Literatur, der Memra Adonai, das Wort des Herrn. Das ist das gleiche wie der Bote des Herrn, der Malach Adonai. Und dann der Heilige Geist. Und da wird gefragt, wie können drei eins sein? Und es wird klar betont, es gibt nur einen Gott, so wie es im Glaubensbekenntnis steht, in 5. Mose 6. Schma Israel, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein Herr, ein Yahweh. Es gibt nur einen Gott, aber man findet Stellen in der rabbinischen Literatur, die ganz klar unterscheiden und deutlich machen, es gibt mehr als eine Person. Und das steht sogar im Buch Zohar, im Band 2, das Geheimnis wie diese drei eins sein können, kann man nur verstehen durch den Heiligen Geist. Und warum sage ich das? Weil in den letzten Jahren kommen immer mehr Irrlehrer, die behaupten, das sei völlig falsch, das zu sagen, Jesus Christus sei Gott. Das sei eine heidnische Idee. Das habe man erfunden im 4. Jahrhundert im Zusammenhang mit dem Konzil von Nicäa, 325 nach Christus. Dort habe man Jesus Christus zu Gott gemacht. Aber, sagen diese Irrlehrer, wir müssen zurück zu den jüdischen Wurzeln. Und im Judentum ist immer klar gewesen, es gibt nur einen Gott. Und darum diese Dreieinheitslehre, das ist eigentlich eine falsche Lehre, die aus dem griechischen Denken gekommen ist. Aber die ist dem Judentum fremd und ist auch nicht im Neuen Testament. Und da müssen wir sagen, so ein Unsinn. Wir finden sie sogar in der rabbinischen Literatur. Und ich weiß von einem australischen Rabbi, der hat gesagt, dass das Problem mit diesem Memra Adonai, diesem Wort des Herrn, mit diesem Engel des Herrn, ist so groß, dass wir es eigentlich letztlich nur lösen können, wenn wir die Dreieinheitslehre akzeptieren. Ja, und es ist eine Tatsache, das orthodoxe Judentum in der Zeit jetzt der vergangenen 2000 Jahren, das ist ja geprägt von der pharisäischen Richtung. Die haben sich entschieden dafür, dass Gott nur eine Person ist. Aber trotzdem, sie haben diese Schriften immer noch. Und eigentlich sind sie für das orthodoxe Judentum von Autorität. Und dort finden wir diese Hinweise, dass drei eins sind in Gott. Also das sage ich nur, damit man sich einfach nicht blöffen lässt von Leuten, die da kommen und sagen, ja, also wir müssen wieder die Wurzeln des Judentums erkennen und man hat sich so weit entfernt im Christentum von den eigentlichen jüdischen Wurzeln, aber wir müssen da zurück. Ja gut, aber dann richtig, oder? Und nicht wahr? Ich sage das, weil das so verbreitet wird, jetzt auch in der Zeitschrift Israel heute, von Ludwig Schneider. Da war in der vergangenen Ausgabe ein ganzer Artikel drin, wo er ganz klar sich gegen die Gottheit Christi wendet. Und das darf man nicht akzeptieren. Das ist eine fundamentale Irrlehre. Und das Neue Testament lehrt ganz klar, dass Jesus Christus Gott ist. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und jetzt sehen wir, das ist ganz jüdisch. Denn man hat ja in der rabbinischen Literatur so oft geschrieben über den Memra Adonai. Eben diese zweite Person in der Gottheit. Das Wort des Herrn. Und das sagt Johannes. Im Anfang war das Wort. Und das ist eben der Sohn Gottes. Denn in Vers 14 lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Nicht der Vater ist Mensch geworden, auch nicht der Heilige Geist, aber der Sohn, der ewige Sohn Gottes ist Mensch geworden. Das Wort wurde Fleisch. Und so haben wir noch viele weitere Stellen im Neuen Testament, die ganz ausdrücklich die Gottheit Christi lehren. Ich möchte noch hinweisen auf Römer 9, Vers 5, wo es heißt, in Bezug auf Israel, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleisch nach der Christus ist, das heißt der Messias, welcher über alles ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Hier wird von dem Messias gesagt, er ist über alles. Gott gepriesen, also angebetet in Ewigkeit. Und da sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass wir auch die Lehre festhalten, dass der Sohn auch angebetet wird im Neuen Testament. In Offenbarung 5 zum Beispiel sehen wir, wie die 24 Ältesten vor dem Lamm Gottes, dem Herrn Jesus, niederfallen und das Lamm anbeten und sagen, würdig ist das Lamm. Und beten und sie beenden mit Amen. Also, hier in Jesaja finden wir den Heiligen Geist, der betrübt worden ist. Und wir finden auch diesen geheimnisvollen Gesandten, der Gesandte seines Angesichts. Das ist der Sohn Gottes, der Herr Jesus. Und gerade im Johannesevangelium lesen wir über 40 Mal, dass der Vater den Sohn gesandt hat in diese Welt. Eben weil er der Malach Adonai ist, der vom Vater gesandt wird. Und das finden wir schon im Alten Testament vor seiner Menschwerdung und dann der Höhepunkt, das Wort wurde Fleisch. Er ist von dem Vater ausgegangen, in die Welt gekommen und dann wieder zurückgekehrt zum Vater. Und jetzt lesen wir Jesaja 61, 1 nochmals. Ich war, wir wissen, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, spricht und er sagt, der Geist des Herrn, des Ewigen, ist auf mir, weil der Ewige mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. Der Gesandte hier, um frohe Botschaft zu bringen, das ist der Sohn. Und er ist gesalbt mit dem Heiligen Geist, dem Geist des Herrn. Und der sendet, das ist der Vater im Himmel. Und so gibt es viele Stellen im Alten Testament, die das so bezeugen, diese Dreieinheit Gottes. Auch in, zum Beispiel in Jesaja 42 finden wir auch den Vater, der sagt, siehe mein Knecht, das ist der Messias. Und dann wird gesagt, von dem Heiligen Geist, der auf ihn gelegt ist. Auch da haben wir in Jesaja 42, 1 und folgende, die Dreieinheit Gottes erwähnt. Und ganz wichtig, man merke sich Zacharia 2. Dort hat man zweimal den Vers, es spricht der Herr der Heerscharen, Jahwe Zebaoth. Und dann spricht er und sagt am Schluss, und ihr werdet erkennen, dass Jahwe Zebaoth mich zu euch gesandt hat. Wie geht das? Jahwe wird gesandt von Jahwe. Ja, natürlich. Der Vater im Himmel hat seinen ewigen Sohn gesandt. Aber der Sohn ist Jahwe, oder im Judentum aus Ehrfurcht spricht man dieses Wort normalerweise nicht aus. Bis ins Jahr 70 hat man nur bei ganz besonderen Gelegenheiten das Wort ausgesprochen. Wenn die Priester in Verbindung mit dem täglichen Brandopfer das Volk segneten jeden Tag, der Herr segne dich und behüte dich, dann haben sie ausgesprochen, Yevarechecha Yahweh, Yahweh segne dich. Und der Hohepriester hat am Yom Kippur 10-mal diesen Namen ausgesprochen. Aber sonst, aus Ehrfurcht, sagt man normalerweise Adonai, Herr, als Ersatz für diesen Eigennamen Gottes. Und jetzt versteht man auch, was steht in 2. Korinther 3. Vers 17, dort heißt es, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Sehen wir, der Geist wird Adonai genannt, auf Hebräisch übersetzt, zurück übersetzt. Der Herr ist der Geist. Und dann wird doch wieder unterschieden, der Geist des Herrn. Aber sowohl der Vater im Himmel ist der Ewige, als auch der Sohn und der Heilige Geist. Ja, gehen wir zurück zu Jesaja 61 und ich lese weiter in Vers 11. Da gedachte, nein, jetzt muss ich noch etwas ergänzen, diese Stellen aus der rabbinischen Literatur über die Dreieinheit Gottes, die wurden so schön zusammengestellt von einem gewissen Rabbi Zvi Nasi. Der war Dozent an der Hebräischen Universität, hebräisch Dozent an der Oxford University. Und er hat das Buch geschrieben, The Great Mystery, or How Can Three Be One? Das große Geheimnis. Oder wie können drei eins sein? Und er zeigte aus der antiken, alten rabbinischen Literatur, die bei orthodoxen Autorität haben, zeigte, dass diese Lehre bekannt war. Und wenn man das Juden geben will, es gibt es auch auf Hebräisch, Haraz de Shlosha, das Geheimnis von den Dreien. Ketzat Shlosha Hem Echad, wie können drei eins sein? Und das wurde herausgegeben von Achva, Keren Achva Meshichit. Das ist ein Herausgeber in Israel, das hängt zusammen mit Viktor Smatja. Dieser Verlag hat am meisten messianische Bücher produziert in Israel in den vergangenen Jahren. Und die haben in den vergangenen Jahren mehr als 1 Million Bücher gratis im ganzen Land verteilt. Und es ist unglaublich, was die an Rückmeldungen bekommen. Ständig kriegen die Briefe aus dem Kibbutz oder aus dem und dem Ort. Ich habe ein Buch von ihnen bekommen und es hat mich so interessiert. Ich möchte mehr über den Messias erfahren. Können Sie mir noch weitere Bücher schicken? Und werden die gratis geschickt? Es geht alles über Spenden. Aber die haben über 1 Million verschickt. Und was die an Rückmeldungen bekommen, ich möchte, wir hätten solche Briefe aus der Schweiz. Das ist also ganz unglaublich, wie offensichtlich ein Hunger ist im ganzen Land, um den Messias kennenzulernen. Und zwar eben dieser Messias, der Gott ist. Und nicht einfach irgendein Mensch. Ja, das war so ein kleiner Einschub, aber eben ganz wichtig. Und jetzt fahren wir weiter in Jesaja 63, 11. Da gedachte sein Volk der Tage vor Alters, der Tage Moses. Wo ist der, welcher sie aus dem Meer heraufführte, samt den Hirten seiner Herde? Wo ist der, welcher seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab, der seinen herrlichen Arm zur Rechten Moses einherziehen ließ, der die Wasser vor ihnen herspaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Tiefen ziehen ließ, gleich dem Rosse in der Steppe, ohne dass sie strauchelten, gleich dem Vieh, welches in das Tal hinabsteigt, brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. Also hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Wir haben in den Versen vorher gesehen, der Herr war treu. Aber Israel ist untreu geworden und sie haben den Heiligen Geist betrübt. Und dann musste Gott sie strafen. Da wandelte er sich ihnen in einen Feind, er selbst stritt wider sie. Wir denken an die schreckliche Wegführung der Juden nach Babylon. Und davor schon die Wegführung der 10 Stämme nach Assyrien. Und wir denken an die Wegführung aller Juden aus dem Land Israel ab 70 nach Christus. Diese Zerstreuung in alle Welt. Nur ein ganz kleiner Überrest blieb zurück, so wie das Jesaja 6 vorausgesagt hatte. Aber weltweit wurden sie zerstreut. Und jetzt Vers 11. Da gedachte sein Volk der Tage vor Alters, der Tage Moses. In all dieser Zerstreuung unter den Völkern, heimatlos, ständig verfolgt durch die Jahrhunderte hindurch, kam die Frage auf, wo ist dieser Gott, der so eingegriffen hatte früher, der uns aus Ägypten herausgeführt hatte, durchs Rote Meer hindurch gehen ließ, das Meer spaltete. Wo ist dieser Gott? Und so sehen wir hier die Sehnsucht des Volkes, wieder eine Beziehung zu haben mit diesem Gott, von dem sie sich abgewendet haben. Sie sehen sich danach, dass er wieder eingreift in ihre Geschichte. Vers 15, nochmals ein solches sehnsüchtiges Gebet. Blicke vom Himmel herab und sieh von der Wohnstätte deiner Heiligkeit und deiner Majestät. Wo sind dein Eifer und deine Machttaten? Die Regung deines Innern. Wir haben ja vorhin gelesen, Vers 9, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Wo ist das jetzt geblieben? In all diesen Jahrhunderten, wo die Juden gehasst und verfolgt waren. Die Regung deines Innern und deine Erbarmungen halten sich gegen mich zurück. Denn du bist unser Vater. Sehen wir im Alten Testament, unser Vater. Und das ist auch in den jüdischen Gebetsbüchern verbreitet, dass man Gott Avinu, unser Vater, nennt. Oder Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. So sehen wir, dass unser Vater ist ganz jüdische Art zu beten. Aber was man in den jüdischen Gebetsbüchern nicht findet, das ist, dass Gott Abba genannt wird. Da haben die Rabbiner gelehrt, man soll Gott nicht Abba nennen. Das ist viel zu intim. Weil Abba, das entspricht im Deutschen etwa Papa, ist viel zärtlicher. Ich weiß, es ist der Unterschied. Es gibt so 15-jährige Jungs, die würden zu ihren Kollegen nicht sprechen von ihrem Papa. Ja? Machen sie aber zu Hause schon. Und sagen sie, mein Vater hat dazu gesagt. Ja? Das ist viel distanzierter, aber der Ausdruck Papa ist viel intimer. Und so ist der Unterschied zwischen Avino und Abba. Aber im Neuen Testament sehen wir, dass der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, er hat diese Beziehung. Und in Markus 14 im Garten Gethsemane bittet er, Abba, Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. In der größten Not betont er diese innige Beziehung, die er als ewiger Sohn von Ewigkeit mit dem Vater hatte. Und so schön dann in Galater 4 und in Römer 8 wird gesagt von den Erlösten der Gemeinde, dass Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat, der da ruft, Abba, Vater. Das ist unerhört. Das ist für das Judentum undenkbar. So kann man Gott nicht anrufen. Aber wir können es, weil wir eine so tiefe Beziehung haben als Kinder Gottes. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn, den Messias, aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das bedeutet, diese Beziehung zu dem ewigen Gott zu haben, die der Herr Jesus als der ewige Sohn von Ewigkeit hatte. Der Herr Jesus wird nicht Kind Gottes genannt. Wir. Aber er ist von Ewigkeit Sohn Gottes. Und wir sind es geworden durch die Wiedergeburt. Aber wir dürfen jetzt diese innige Beziehung haben zum Vater, sodass wir nicht nur sagen können, unser Vater, sondern Abba, Vater. Ja, jetzt lese ich weiter, Vers 16 von Kapitel 63. Denn du bist unser Vater. Denn Abraham weiß nicht von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser von alters her ist dein Name. Warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren? Verhärtest unser Herz, dass wir dich nicht fürchten. Kehre zurück um deiner Knechte willen, der Stämme deines Erbteils. Sehen wir diese Sehnsucht. Gott soll jetzt vom Himmel herabblicken und soll sich dieses Volkes im Elend annehmen. Und das hat Jesaja alles prophezeit zu einer Zeit, als das Volk im Land war. Und die Wegführung nach Babylon war ja gar noch nicht geschehen. Und die Wegführung ab dem Jahr 70 in alle Welt war auch noch nicht geschehen. Und da wird beschrieben, diese lange Zeit der Zerstreuung und der Beziehungslosigkeit zu Gott. Und das ist wirklich ein Punkt, wenn man mit orthodoxen Juden eine so tiefe Beziehung bekommen kann im Gespräch, dann kann man das erleben, dass sie sagen, wir tun so viel. Wir machen das, wir beachten diese Vorschriften. Aber wir haben keine Beziehung. Und sie sehen, wie solche, die an Jesus Christus glauben, eine ganz lebendige Beziehung zu Gott haben. Und das kann wirklich eine Sehnsucht wecken, was sie im Judentum so nicht gefunden haben. Und diese Sehnsucht wird hier beschrieben. Gott möchte doch kommen und eingreifen. Sie fühlen sich so weit weg. Und Vers 17 ist ja schon gewaltig. Warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren? Das ist ein klares Bekenntnis. Wir sind einen falschen Weg gegangen. Weg von deinem Wort. Und das ist das große Problem, das der Apostel Paulus in Römer 9, in Römer 10 aufzeichnet. Das beginnt eigentlich am Schluss von Römer 9. Und da zeigt er, Israel hat durch seine Auslegung eine Parallelgerechtigkeit aufgebaut zu Gottes Gerechtigkeit. Sie haben versucht, die Gebote so auszulegen, dass man das Gefühl hat, wir halten eigentlich so ziemlich das Gesetz Mose ein. Und erkennen gar nicht, dass sie es gebrochen haben und gar nicht in der Lage sind, dieses Gesetz einzuhalten. Und darum gehört das eben auch zu diesem Abweichen, dass man diese ganz komplizierte Auslegung aufgebaut hat, wie es im Talmud beschrieben ist. Und das ist effektiv ein Hindernis. Ich meine, der Herr Jesus hat ja diese Überlieferung der Ältesten sehr stark angegriffen. In Markus 7 sagt er, mit euren Überlieferungen der Ältesten hebt ihr sogar die Gebote Gottes auf. Jesaja hat trefflich über euch geweissagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Und der Herr Jesus hat immer wieder aufgezeigt, wie verschiedene Auslegungen falsch waren. Aber man war nicht bereit zu sagen, jawohl, das war falsch. Sondern man hat gesagt, in dem Fall ist dieser Mann aus Nazareth ein Verführer und er muss sterben. Und so hat das letztlich zu seiner Verwerfung geführt. Aber hier sehen wir das Gebet, warum, Herr, lässt du uns von deinen Wegen abirren? Verhärtest unser Herz, dass wir dich nicht fürchten. Und denken wir daran, in Römer 11, 8 bis 10 und Vers 25 heißt es, dass Israel in der heutigen Zeit zum Teil Verstockung widerfahren ist. Und darum sind in den vergangenen 2000 Jahren so prozentual so wenig Juden zum Glauben gekommen. Heute zeichnet sich eine Wende ab. Aber hier wird gesagt, warum verhärtest du unser Herz, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück. Und jetzt noch Vers 18. Auf eine kleine Zeit hat dein heiliges Volk, ich muss noch vorher lesen, kehre zurück um deiner Knechte willen, der Stämme deines Erbteils, das Land Israel. Auf eine kleine Zeit hat dein Volk es besessen. Unsere Widersachen haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind zu solchen geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, die nicht genannt gewesen sind nach deinem Namen. Merkt man, was darin steckt? Hier wird gesagt, es war eine kleine Zeit, in der wir das Land Israel besessen haben. Nun, wenn wir heute die Geschichte Israels anschauen, dann können wir sehen, durch das ganze Alte Testament hindurch, mit der Ausnahme der babylonischen Gefangenschaft, bis ins Jahr 70 hat Israel das Land besessen, von Josua an. Ja? Aber jetzt seither, in weiteren Jahrhunderten nicht mehr. Und erst ab 1882 kamen erste, zweite, dritte Einwanderung. Das heißt also, die Zeit, die Jahre, die Israel, das Land Israel besessen hat, ist deutlich kleiner, ich habe ja auf dem Blatt die Jahre da vorgerechnet, ist also ganz klar kleiner als die Zeit, wo es das Land nicht mehr besessen hat. Aber das steht schon in Jesaja. Eine kleine Zeit, also den kleineren Teil, haben wir das Land besessen. Und jetzt sind wir ein Volk, über das du von alters her nicht geherrscht hast. Wenn wir vergleichen die letzten 2000 Jahre jüdische Geschichte und das vergleichen mit dem Alten Testament, wo Gott ständig eingegriffen hat und sich um das Volk ganz deutlich gekümmert hat, ab dem Auszug aus Ägypten, Wüstenwanderung, dann in der Zeit der Richter, wo Gott immer wieder Richter geschickt hat und wie Gott durch die ganze Geschichte hindurch so direkt gehandelt hat mit diesem Volk und plötzlich nichts mehr. 2000 Jahre einfach ein Volk, das herumreist, aber in der ganzen Welt und nirgends zu Hause ist. Man fragt sich, ja, was ist mit diesem Volk? Und die sagen, wir sind zu solchen geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast. Dann sehen wir also, wie der Prophet Jesaja das wirklich versetzt wird in die Endzeit und die Juden in der Endzeit, rückblickend auf die ganze Geschichte, beten sie so. Es ist gewaltig. Das sind prophetische Gebete. Und jetzt wird es so schön, ab Kapitel 64, Vers 1. O, dass du die Himmel zerrissest, herniederführest, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten wie Feuer, reisig entzündet, Feuer, die Wasser wallen macht, um deinen Namen kundzutun, deinen Widersachen, damit die Nationen vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtbare Taten vollziehst, die wir nicht erwarteten. O, dass du herniederführest, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten. Die beten darum, dass Gott jetzt eingreift. Nach dieser langen Zeit, wo einfach alles so trostlos ausgesehen hat. Und sie beten darum, dass der Himmel zerrissen wird. Und das ist doch gewaltig, wenn wir denken, was ist geschehen, als der Herr Jesus am Kreuz gestorben ist? Da wurde der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten zerrissen. Um zu zeigen, jetzt ist der Zugang an das Herz Gottes geöffnet. Ich war mit dem geschlossenen Vorhang, konnte man Gott nur nennen, Avinu, unser Vater. Aber mit dem zerrissenen Vorhang können wir ihn jetzt nennen, Abba, Vater. Und damit wollte Gott deutlich machen, jetzt ist der Weg zu mir in die himmlische Herrlichkeit offen. Und ich habe mal die Idee gehabt, mal die Stellen durchzugehen im Alten und im Neuen Testament, wo gesagt wird, dass der Himmel geöffnet wird. Da haben wir zum Beispiel Hesekiel 1,1. Da taten sich die Himmel auf und ich sah Visionen Gottes, schreibt Hesekiel. Also der Himmel war zu, dann wurde der Himmel geöffnet. Und in Matthäus 3,16 und Lukas 3,21, als der Herr Jesus am Jordan war und betete, heißt es, da tat sich der Himmel auf. Da kam diese Stimme, dieser ist mein geliebter Sohn. Aber danach kam das Kreuz. Und seit dem Kreuz, immer wenn über einen offenen Himmel gesprochen wird, wird nicht mehr gesagt, der Himmel wurde geöffnet, sondern wird gesagt, der Himmel war offen. Also da ist es wichtig, dass man jedenfalls eine genaue Bibelübersetzung hat. Die alte Elberfelder oder die Elberfelder CSV Hückeswagen ist so genau. Man lese also Apostelgeschichte 7, 56 bei Stephanus nach dem Kreuz. 10, Vers 11. Offenbarung 4, Vers 1. Da sagt Johannes nach den Sendschreiben, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also wenn hier steht, da wurde eine Tür aufgetan, es ist falsch übersetzt. Hat das jemand so? Glücklicherweise nicht. Also die Zeitform ist klar, war aufgetan. Und jetzt verstehen wir, wie dieses Lied, das wir singen, der Himmel steht offen. Das ist genau richtig gedichtet, nicht wahr? Es gibt manchmal so kleine Fehler in den Liedern. Aber das ist so genau ausgedrückt. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft, geblutet darum. Also seit dem Kreuz steht der Himmel offen. Und hier sehen wir, wie der Überrest betet in der Endzeit, oh, dass du die Himmel zerrissest. Und die Antwort wäre, schon längst zerrissen. Steht offen. Und dann beten sie, dass Gott vom Himmel herabkommen solle, eingreifen solle. Interessant, sie beten nicht, dass der Messias in Bethlehem geboren werden solle. Ja? Aber es ist ja das Eigenartige. In Micha 5 steht, der Messias wird aus Bethlehem kommen. Und du, Bethlehem Ephrata, zu kleinem und den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher in Israel sein soll. Und die alten Rabbiner haben das richtig verstanden. Im Targum, Jonathan ben Uziel, Das ist eine aramäische Übersetzung des Alten Testaments. Die hat man in jeder Rabbinerbibel drin. Ganz wichtig. Und das ist eine Übersetzung, die ein bisschen kommentiert ist. Und dann steht dort auf Aramäisch nicht nur, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher sein soll, sondern die haben eingesetzt auf Aramäisch Meschicha, der Messias. Es war klar, der Messias wird in Bethlehem geboren werden. Aber in Daniel 7, Vers 14, das war auch immer klar, der Menschensohn ist der Messias und er kommt auf den Wolken des Himmels und wird dann die Weltherrschaft übernehmen. Ja, was soll jetzt sein? Soll er in Bethlehem geboren werden oder soll er mit den Wolken des Himmels kommen? Und die Antwort ist ganz einfach. Er kommt zweimal. Das erste Mal als Kind geboren in Bethlehem und ein zweites Mal wird er direkt aus dem Himmel kommen, als der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels. Und da beten sie um das zweite Kommen, dass er herabfahre, um Israel zu befreien. Ich lese jetzt weiter, Vers 4. Denn von alters her hat man nicht gehört noch vernommen, hat kein Auge Gott gesehen außer dir, der sich wirksam erwiese für den auf ihn Harrenden. Du kommst dem entgegen, der Freude daran hat, Gerechtigkeit zu üben, denen, die auf deinen Wegen deiner gedenken. Siehe, du ergrimmtest und wir haben gesündigt. Darin sind wir schon lange, so lass uns gerettet werden. Und wir alle sind dem Unreinen gleich geworden und alle unsere Gerechtigkeiten gleich einem unflätigen Kleide. Und wir verwelken allesamt wie ein Blatt und unsere Missetaten raffen uns dahin wie der Wind. Ganz interessant, die sagen hier im Gebet nicht, unsere Ungerechtigkeiten sind gleich einem unflätigen Kleid, sondern sie sagen, unsere Gerechtigkeiten sind gleich einem unflätigen Kleid. Alles das, was wir meinten mit unserer Auslegung, talmudischen Auslegung, als eine Parallelgerechtigkeit aufzubauen, das ist ein unflätiges Kleid vor dir. Ich weiß, da steht im Gesetz zum Beispiel, man soll das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Das ist eine klare Aussage. Also man soll nicht genau die Milch nehmen von einem Muttertier und dann da drin das Junge kochen. Das ist so eine Achtung gegenüber dem Muttertier, ja? Dass das so innere Gefühle hat für das Junge. Aber jetzt hat man sich gesagt, ja, es könnte ja sein, wenn man Milch nimmt und kocht mit Fleisch, dass das gerade eben die Milch ist von der Mutter. Ja, was kann man da machen, dass das nicht geschieht? Ja, man kocht einfach grundsätzlich nicht mehr Milchprodukte zusammen mit Fleischprodukten. Außer es wäre Fisch. Dort weiß man, dass die Mutterfische, die haben keine Milch. Ja. Ja, und wie ist es bei Geflügel? Die haben ja auch. Ja, aber Geflügel könnte man verwechseln mit Rindfleisch. Oder wenn man nicht so draus kommt. Also grundsätzlich trennen. Ja, aber das Problem ist, wenn man isst, ja, Milch und Joghurt und dann noch ein bisschen Fleisch, dann im Magen, das ist ja wie ein Kochtopf, kommt alles wieder zusammen. Ja gut, dann muss man das so trennen. Es gibt eine Mahlzeit, da darf man nur Milchprodukte essen, aber kein Fleisch. Und dann erst eine stundenspätere Mahlzeit darf man wieder wechseln. Ja, aber wie ist das dann mit dem Geschirr? Ja, es gibt Leute, die können abwaschen, aber es gibt Leute, die schaffen es nicht ganz. Und da können ganz mikroskopisch kleine Reste von Fleisch übrig bleiben. Und jetzt stellt man sich vor, jetzt isst man darin einen Joghurt. Und zufällig wäre dieser Joghurt von einem Muttertier. Ja, da muss man eben zwei Geschirr haben. Eines für Milchprodukte und eines für Fleischprodukte. Aber merkt man hat es immer weitergezogen, völlig über das hinaus, was Gott eigentlich meinte. Und dadurch ist das Gefühl entstanden, wir handeln gerecht. Und jetzt sagen sie hier, unsere Gerechtigkeiten sind geworden wie ein unflätiges Kleid. Wir können es gar nicht. Wir brauchen einfach Vergebung. Jetzt lese ich noch einfach runter und dann haben wir es. Vers 7. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, dich zu ergreifen. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns vergehen lassen durch unsere Missetaten. Und nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Herr, zürne nicht allzu sehr und gedenke nicht ewiglich der Missetat. Sieh, schau doch her, dein Volk sind wir alle. Deine heiligen Städte sind eine Wüste geworden. Zion ist eine Wüste geworden. Jerusalem, eine Einöde. Unser heiliges und herrliches Haus, worin unsere Väter dich lobten, ist mit Feuer verbrannt. Und alle unsere Kostbarkeiten sind verheert. Willst du, Herr, bei solchem an dich halten? Willst du schweigen und uns ganz und gar niederbeugen? Und wenn wir dann nächstes Mal weiterlesen, sehen wir, nein, Gott wird kommen und wird eingreifen und wird sein Volk zum Ziel führen. Aber ich möchte noch mit diesem Gedanken schließen. In Vers 7 sagen sie, du hast dein Angesicht vor uns verborgen. Und in der Philosophie spricht man seit Auschwitz von der Gottesfinsternis. Sein Ausdruck, den hat Martin Buber, ein Jude aus Deutschland, der vor den Nazis geflohen ist, nach Amerika geprägt. Und er hat nach der Judenvernichtung dort Vorträge gehalten und davon ein kleines Büchlein geschrieben, Gottesfinsternis. Damit wollte er nicht sagen, Gott existiert nicht, wie viele atheistische Philosophen sagen, sondern er wollte sagen, in unserer Zeit ist es so wie eine Sonnenfinsternis. Die Sonne ist zwar da, aber wir sehen das Licht nicht so, wie man es sehen sollte. Und wir leben heute in einer Zeit der Gottesfinsternis. Gott verbirgt sich. Ja, das ist genau, was die Bibel sagt. Gott hat sein Angesicht verborgen. Aber jeder aus diesem Volk und aus allen Völkern, die Jesus Christus als Retter ergreifen, die erfahren, dass Gott sich völlig offenbart. Und zwar so, dass wir Gott nennen können, Abba, Vater. Das ist doch wunderbar.